Dann gehst du auf die Bühne und dann bist du der Star. Alle klatschen. Wow! Du bringst die Leute zum Lachen. Du hast so ein geiles Gefühl. Danke, Leute. Schönen Abend noch. Steigst ins Auto, fährst ins Hotel und sitzt erstmal alleine da. Das ist nicht Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
Die Einsamkeit des Comedy-Stars Özcan Kosa erlebt sie immer wieder und leidet auch unter ihr. Und trotzdem sagt er, Comedy ist mein Traumberuf. Ich liebe es, die Menschen zum Lachen zu bringen. Und das gelingt ihm so gut mit seiner feinen deutsch-türkischen Comedy, in der übrigens viel Selbsterlebtes steckt, wenn er von Rassismus spricht oder von dem Gefühl, als Türke ein schlechterer Ausländer zu sein als Italiener oder Spanier. Özcan Kosa hat das alles erlebt, durchlitten und in Comedy verwandelt. In Comedy mit Haltung und Botschaft. Ich wünsche viel Spaß mit Özcan Kosa.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Özcan, herzlich willkommen im SWR 4 Promi-Talk. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich, hier zu sein, mein Lieber. Dankeschön.
Wir haben gerade schon ein ganz klein bisschen privat miteinander gesprochen auch. Und da hast du mir gesagt, dass du aufgehört hast zu rauchen. Das heißt, das ist natürlich ein Talk unter speziellen Bedingungen, wenn du irgendwie anfängst zu zittern oder...
Oder mich kratzt, wenn ich Kratzgeräusche, genau, dann...
Dann liegt es halt daran, warum
also jetzt... Also die das jetzt hören, die denken sich so, boah, das ist ein sehr konsequenter Mensch. Ich glaube, das ist schon das achte Mal, dass ich aufhöre zu rauchen. Ich hatte eigentlich jetzt auch 2-3 Jahre oder ja, ein Jahr nicht geraucht, ich weiß gar nicht mehr, immer die Zeitspanne. Aber weil ich jetzt die neue Show geschrieben habe, habe ich mir gesagt, in dieser Schreibphase, weil man sucht jemanden, wenn man süchtig ist, sucht man jemanden eine Ausrede.
Klar.
Und dann war sie da, die neue Show, die Ausrede. Und dann habe ich ja diese Elektrozigaretten geraucht die ganze Zeit.
Ja. Und jetzt gehst du ja dann mit der neuen Show auf die Bühne, das heißt, da ist ja auch Anspannung da, da ist Nervosität da. Hätte man dann nicht so nett zu sich sein können, zu sagen, komm, da rauche ich noch, bis die Show richtig wie geschmiert läuft und dann höre ich auf. Das ist schon ein bisschen hart jetzt, oder?
Das Schicksal hat mich eingeholt. Ich hatte eine ganz miese Bronchitis vor ein paar Wochen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt höre ich auf, beste Möglichkeit zu sagen, stop.
Ich glaube da an dich, dass du das, schaffst. Unterstützt dich deine Familie oder lacht sie dich aus?
Ja, alle lachen mich aus. Eigentlich, ja, jeder, der das weiß auch. Ich meine auch Freunde, wenn die sagen, ja, schon wieder, hörst du schon wieder auf. Aber die Motivation ist da, ich versuche es durchzuziehen.
Wie gesagt, wir glauben da an dich. Weil wir gerade schon gesagt haben, neue Show heißt Jackpot.
Ja.
Das heißt, bist du da gerade sehr unruhig, bist du noch unsicher oder gehst du schon mit ganz breiter Brust raus und sagst, ey.
Ich gehe nie mit ganz breiter Brust raus. Ich merke, wir Comedians, ich glaube, ich spreche für sehr viele Comedians, wir sind sehr verletzliche Menschen. Weil das, was du auf der Bühne machst, hat ja eine Zielsetzung. Du möchtest, dass dein Gegenüber lacht. Du möchtest ja nichts verkaufen. Letztendlich möchtest du, hey, hoffentlich schaffe ich es, diese Person zu unterhalten. Und wenn du das nicht schaffst, es gibt manchmal so Shows, wo man zum Beispiel nur 5 Minuten spielt, 10 Minuten, keine Ahnung. Thorsten Sträter hat mir einmal gesagt beim Pre-Pantheon, der Gag ist gut, das Publikum passt nicht. Was hatte er damals? Und dann gibt's halt so Momente, wo man es nicht hinbekommt. Und dann hinterfragt man komplett seine Karriere. Warum mache ich das? Sollte ich nicht lieber aufhören?
Das geht so tief.
Ja, ja, natürlich. Das geht wirklich tief. Das verletzt einen, weil man ja nur Menschen zum Lachen bringen möchte. Und aus diesem Grund bin ich immer vor jeder Show, auch wenn die Show sitzt, auch wenn die Show dann safe ist, wenn ich dir jetzt ein halbes Jahr spiele, bin ich trotzdem jedes Mal ängstlich. Jedes Mal hast du Respekt vor dem Auftritt. Jedes Mal sagst du, also bei mir ist so, ich bete und ich sag so, hoffentlich schaffe ich den heutigen Tag die Leute zu unterhalten.
Jetzt hast du 2 Sachen gesagt, ängstlich und Respekt. Ich finde Respekt vor der Aufgabe oder vor dem Publikum
immer
muss man ja immer haben.
Immer.
Aber ängstlich auch, jetzt wirklich nach all den Erfolgen, ist der Erfolg von gestern für den Auftritt von heute nichts mehr wert?
Irrelevant, ja natürlich, weil ich kann ja nicht auf die Bühne gehen und sagen, hey, gestern war's gut. Dann sagen sie, ist ja wie beim Fußball. Du kannst Ronaldo sein, dann... Ein Spiel, kein Tor, was ist mit ihm los? Alter, der hat euch bis hierher gebracht. Also, und jetzt hinterfragt ihr sein ganzes Leben, aber wir leben in einer Leistungsgesellschaft und letztendlich sagt jeder, hey, ich habe hier meinen Eintritt gezahlt, jetzt bist du dran, mein Freund.
Gut, aber bei Ronaldo liegt mal Schnee auf dem Ball oder er guckt ins Flutlicht oder die Flanke kommt schief. Du hast ja dein Gerüst, du weißt doch, dass du vielleicht handwerklich gut gearbeitet hast, gute Gags, guter Aufbau, gute Dramaturgie. Und dann ist da dieser unglaublich sympathische Özcan, der rausgeht. Du kannst dich doch eigentlich auf ganz viel verlassen.
Macht man aber nicht. Also ich persönlich mach's nicht. Ich habe immer wirklich, ich habe sehr viel Ehrfurcht, auch davor jetzt, die neue Show sitzt, die Leute, ich hatte jetzt schon ein paar Auftritte und die Leute meinen auch, viele haben geschrieben, sie ist sogar besser als die letzte Show. Mhm. Und das ist ja auch dein Vergleichsparameter, sag ich jetzt mal, deine alten Shows. Weil das Schlimme ist ja immer, du spielst deine Show so rund, die wird irgendwann so, bam, die wird so perfekt und genau an dem Punkt sagst du, jetzt kommt die Derniere, jetzt höre ich auf.
Ja.
Letzter Auftritt oder TV-Aufzeichnung, danach war es. Und dann denkst du, Alter, aber jetzt ist sie erst perfekt. Und dann kommt schon die neue.
Gibt ja auch Comedians oder Künstler, die sagen, ich mache gar kein neues Programm mehr. Ich gehe mit dem, das so rund gespielt ist und zur Perfektion gespielt ist, einfach immer weiter.
Ja, aber ich kann das nicht. Also ich meine, Titanic ist ein super Film, aber wenn du den 10-mal anguckst, dann vielleicht ändert sich mal Leonardo DiCaprio, wird dann mal von Brad Pitt gespielt oder sonst irgendwas, aber letztendlich ist der Strang der gleiche. Aha. Deswegen, also Jackpot ist inzwischen meine fünfte Solo-Show.
Ja.
Also meine erste war Adam und Erdal, der Unzertrennliche, dann Du hast dich voll verändert, Oldschool, Die Zukunft kann warten, dann Cosa Nostra, organisierte Comedy und jetzt Jackpot.
Mhm.
Ist dir mal aufgefallen? Das ist der kürzeste Titel.
Ja, tatsächlich.
Ja, weil ich mir mal gedacht habe, Alter, ich nenne es jetzt einfach Jackpot.
Warum Jackpot?
Warum nicht?
Wer holt ihn? Was ist im Jackpot?
Das ist, weißt du, was das Problem ist, Jörg? Das hasse ich über alles. Ich muss einen Programmtitel finden, bevor die Show steht.
Mhm.
Ich habe noch nicht mal eine Zeile geschrieben. Ja, wie nennen wir jetzt die neue Show? Weil Pressemitteilungen müssen raus.
Okay.
Ja, dann sitzt du da, ja, mach mal Jackpot. Und das Problem ist...
Jetzt fragt sich aber jeder natürlich, was ist
genau,
ein Jackpot?
Warum Jackpot? Was ist Jackpot für dich?
Ja.
Oder Cosa Nostra, meine letzte Show war. Warum Cosa Nostra? Warum organisierte Comedy? Was wollen Sie damit sagen? Gar nichts.
Mhm.
Also ich bin ja kein Kabarettist. Ich gehe jetzt nicht auf die Bühne. Nach meiner Show geht keiner raus und sagt, lass uns die Welt verändern. Sondern ich versuche, den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, kurz so diesen Zuschauerraum umzudrehen, dass die so 2,5 Stunden durch meine Augen gucken.
Mhm.
Die Welt so mit meinen Augen sehen und dann wieder zurück und dann wieder nach Hause. Manchmal hat man sozialkritische Themen, manchmal hat man ein bisschen politische Themen, wo man kommentiert, sage ich jetzt mal. Aber ich bin kein Kabarettist. Ich möchte auch kein Kabarettist sein, ganz ehrlich. Also ich finde immer, das Leben ist ernst genug. Jetzt muss ich nicht noch auf die Bühne. Und ich bin auch viel zu unbelesen, unerfahren im Leben, um Kabarett zu machen, sage ich jetzt mal.
Aber was bei dir schon durchschimmert, und das macht dich schon besonders, finde ich, ist schon eine Haltung. Und ich habe auch das Gefühl, dass du, weiß auch nicht, für Menschlichkeit stehst oder humanistische Werte oder wie man es sagen möchte. Weil wenn wir jetzt gerade mal, das ist ja schon dein großes Thema, zum Beispiel Türken und Deutsche und ihr Zusammenleben und ihr Blick aufeinander, die Klischees, die man so bedient. Da hast du einfach einen schönen Blick drauf und zeigst auch, dass es letztlich darum geht, zum Beispiel gemeinsam zu lachen, sich zu verstehen.
Ist nur gespielt. Einfach. Also ja. Ich bin gar kein Türke. Ich sage das immer hier bei SWR4, ich bin Italiener eigentlich.
Genau.
Nee, danke erstmal. Ey, mega. Das ist ein super Kompliment. Dankeschön.
Ja, aber das ist doch was du dir schon erlaubst, im Gegensatz auch zu anderen Comedians, dass diese Haltung durchschimmert.
Ja, nur ich möchte nie mit dem Zeigefinger auf die Bühne. Weißt du, weil ich finde immer Django Asyl, ich weiß nicht, ob du den kennst, Django Asyl, ich hatte den damals getroffen bei Deutschland, deine Türken. Das war eine Veranstaltung, Bülent Ceylan, Django Asyl. Ich war so Fatih Çevikoğlu und ich war der einzige Youngster Newcomer. Und da habe ich gerade meine zweite Show geschrieben. War total aufgeregt mit den großen Namen so. Und da habe ich ihn gefragt, so, ob er mir einen Tipp geben kann für meine neue Show. So, worauf ich achten soll, weil er ist ja mega erfahren.
Ja.
Da hat er gemeint, du musst dir immer eins denken, Özcan, wollen die Leute das von dir hören, was du erzählst? Und da habe ich auch gesagt, all die Themen, die du gerade angesprochen hast, sind authentisch, wenn ich diese anspreche. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, die SPD hat in der letzten Legislaturperiode, verstehst du?
Ja.
Dann sitzt du da und denkst dir so, halt's Maul. Ja, weil du merkst, es ist nicht das, was einen wirklich bewegt oder sonst irgendwas. Also ich meine auch die Punkte, die du angesprochen hast, Humanismus, Menschenrechte, Freiheit, klar, also das sind so Sachen, für die du dich einsetzt, aber ich will es nicht populistisch machen, verstehst du? Manchmal ist es einfach, Populismus ist sehr einfach. Mhm. Du gehst immer, ja, findet ihr das auch nicht schlecht? Ja, das ist doch auch scheiße. Aber ich finde immer so, ja, ja, aber warum sagst du das jetzt eigentlich? Sagst du das, weil es wirklich die anderen hören wollen? Mhm. Also sagst du es deswegen oder sagst du, weil dich das wirklich beschäftigt und in dir drin dich etwas triggert und du das nach außen tragen möchtest?
Mhm. Und ja. Wie du gesagt hast, ganz wichtig, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder der Versuch, das besonders intellektuell anzulegen, ja, und kabarettistisch. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich nicht dein Ding. Ich habe gerade aufgehorcht, weil du gesagt hast, hey Leute hier in SWF, ich bin eigentlich Italiener. Wenn du mal deinen Ohrstöpsel reinmachst, Jan, dann können wir uns was anhören. Das ist aus einem Frühwerk von dir. Sehr schön, auch sehr witzig. Bitteschön.
Alles war perfekt in meinem Leben. Ich ging in den Kindergarten für 103-Jährige, bin nach Hause gekommen, Shisha geraucht, Party gemacht. Ich war auf so U3-Partys. Alles war perfekt. Und dann kam ein Moment, der hat mein ganzes Leben verändert. Mein Vater zog mich irgendwann beiseite und hat zu mir gesagt, mein Sohn, du bist ein Türke. Und ich so, hey, weil Türke, das war ja gar nicht cool im Kindergarten. Und ich so, hey Papa, können wir nicht irgendwas anderes machen? So Italiener oder Spanier oder so? Was für Italiener oder Spanier? Lang! Ich bin Türke, deine Mutter ist Türkin, also bist du auch Türke. Ich so, psch, nicht so laut. Muss doch nicht gleich jeder mitbekommen. Ihr könnt ja Türken bleiben. Ich werde Italiener, okay? Italiener, hä? Aber mein Vater hat dir immer Druck gemacht. So, mein Vater hat immer Druck gemacht. Also, mein Sohn, in Deutschland, du brauchst eine Ausbildung. Ohne Ausbildung, du hast keine Perspektive. Ja gut, Perspektive hat er jetzt nicht gesagt. Ohne Ausbildung, nix gut.
Wie gesagt, aus einem früheren Programm von dir. Und als ich das gehört habe, habe ich A, sehr lachen müssen, weil es wahnsinnig charmant präsentiert ist. Und man fragt sich natürlich sofort, wie viel echter Özcan steckt da drin?
100%.
100%?
Ja, absolut. Das ist auch eine wahre Geschichte. Also
wahrscheinlich nicht mit U3, da gab es den Dialog U3 wahrscheinlich nicht.
Aber halt Italiener oder Spanier waren einfach die besseren Ausländer.
Mhm. Hast du das so
empfunden? Ja, natürlich. Ist so. Also solche Themen greife ich auch immer wieder auf. Also es war halt auch in meiner letzten Show, Cosa Nostra, hatte ich genau dieses Thema auch. Weißt du, wenn du in ein italienisches Restaurant gehst und der Ober kommt rein, der so, ciao, bella, malado, und da sagst du, oh mein Gott, ah, das ist so toll. Weißt du, wie in Florenz. Aber wenn du in ein türkisches Restaurant gehst und der Ober kommt rein und sagt, selam aleikum, abla, wie geht's? Dann sagst du, ah, die können nicht mal Deutsch, die Türken. Mhm. Weißt du, das ist halt dieser Unterschied. Und es war auch damals so, als wir jung waren, ich hatte einen Kumpel, Antonio Rivas Sanchez, mit dem habe ich Breakdance gemacht. Wenn ich gesagt habe, ich heiße Özcan Kosa, und du, ja, ich bin Antonio Rivas Sanchez, waren die Frauen so, oh mein Gott, was? Verstehst du? Also auch so gesellschaftlich war das natürlich ganz anders, diese Wahrnehmung. Und deswegen haben wir uns, und das ist jetzt kein Witz, ich kenne viele Türken, die dann am Wochenende, wenn die in Clubs waren, haben die gesagt, sie sind Spanier. Oder Italiener. Die haben dann gesagt, ich bin Gianni, ich bin Carlito. Also wir haben uns auch Juan, so spanische Namen gegeben. Weil du hast dich nicht für deine Herkunft geschämt, überhaupt nicht. Mhm. Aber du wusstest, sobald du sagst, dass du Türke bist oder deinen türkischen Namen sagst, bist du bei den Frauen unten durch oder die Leute wollen dann keinen Kontakt.
Mhm. Was macht das mit einem, wenn man so aufwächst?
Ja, das ist, weißt du, ich meine, du wächst ja nicht isoliert auf. Also wäre ich jetzt zum Beispiel in einer Gegend, wo ich jetzt der einzige Kanake bin, dann würdest du mich wahrscheinlich triggern. Aber ich meine, ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo jeder das Schicksal geteilt hat. Da war jeder, da gab's Tricks. Wie bist du in den Club reingekommen? Wie hast du das gemacht? Verstehst du? Du hast auch in Clubs, hat man Mädels angesprochen, hat denen gesagt, hey, kannst du so tun, als wärst du meine Freundin? Ich lade dich drinnen auf einen Drink ein. Oder du hast dir davor schon Geld gegeben, 20 Mark oder 20 Euro, ist kein Witz jetzt, damit du sagen kannst, das ist meine Freundin und dann kommst du rein, weil sonst kommst du nicht rein, das weißt du.
Und das ist jetzt genau, finde ich, Özcan Kosa, die Geschichte ist nämlich eigentlich traurig. Und wenn du sie jetzt auf der Bühne erzählst, dann ist sie witzig.
Ja, danke.
Und es hat aber diesen doppelten Boden. Und ich denke da halt auch gleich jetzt zum Beispiel an deine Eltern. Also die... Auch da, was wir vorher gesagt haben, kann ich nicht lieber Italiener sein? Mhm. Das ist natürlich was deine Eltern trifft, weil die ja ihre Identität haben und sie wollen dir ja was Gutes tun. Also sie wollen ja auch, dass du stolz auf sie bist und auf die Herkunft. Mhm. Was hat es mit deinen Eltern gemacht, als sie gemerkt haben, boah, als junger Türke ist schwierig?
Ich sag's mal so, meine Eltern haben ja selber Rassismus durchlebt. Also mein Vater, ich weiß noch, der hat bei Porsche gearbeitet am Band. und hat nebenher noch beim Cannstatter Wasen einen Nebenjob gehabt. Der hat dort in den Bierzelten Zigaretten verkauft mit so einem Bauchladen. Und dann kam der manchmal nach Hause und hat geweint, weil der bespuckt worden ist, weil die das dem Kippen einfach weggenommen haben, weil die Geld auf dem Boden haben, gemeint, scheiß Türke, heb's jetzt auf. Auch Rassismus auf der Straße. Meine Mama damals, weißt du, 70er, 80er Jahre mit Kopftuch. Das hat die ja schon geprägt. Und es war halt auch, wir wurden so erzogen, dass es das gibt. Also man hat uns mit auf den Weg gegeben, hey, wenn die so und so sagen, hört nicht drauf. Oder wenn das und das passiert. Du musst dir mal vor Augen halten, Rassismus ist eigentlich so strange für den Betroffenen, weil als Kind, du verstehst das gar nicht. Weil du gehst in den Kindergarten, du spielst mit den Kindern, aber dann kommst du nach Hause und deine Eltern sagen dir, ja, wenn jemand das und das zu dir sagt, scheiß Türke, dann hör nicht. Und du so, hä? Weil du blickst es nicht. Du so, warum? Aber es sind doch, wir sind doch auch Kinder. Es sind doch auch Kinder. Aber du merkst, dass die Herkunft, die Hautfarbe, Haarfarbe, dass das so einen Unterschied macht. Dann kamen so Sachen wie Solingen und Mölln.
Die Anschläge, ja.
Die Brandanschläge in Solingen zum Beispiel. Mein Vater, wir haben in so Sutterer-Wohnungen gewohnt und mein Vater hat wochenlang am Fenster gewartet.
Nach der Arbeit. Um zu schauen, ob es Übergriffe gibt.
Und ob jemand einen Molotow-Cocktail
hat. Ja, genau, ob es Anschläge gibt, also ob ihr in Gefahr seid.
Genau. Der hat wochenlang nicht geschlafen. Das sind ja alles so Sachen, guck mal, du kommst in Clubs nicht rein. Jetzt, wir machen es ja immer so lustig, weißt du, man erzählt es immer lustig. Letztendlich ist ja auch, Comedy ist ja Komik, ist ja Tragik in Spiegelschrift. Also Komödie entsteht ja immer aus einer Tragödie, also etwas, was passiert. Serien, die du anguckst, eine schrecklich nette Familie zum Beispiel. Letztendlich ist es ja eine Tragödie, weißt du? Du siehst eine Frau, die unzufrieden ist mit ihrem Mann, der immer keine sozialen Kontakte hat, ist nur, findet andere Frauen eigentlich toll, mag seine Frau gar nicht, die Kinder sind perspektivlos. Eigentlich ist es eine Tragödie, weißt du? Aber es wird halt so geschrieben und umgesetzt, dass du davor sitzt und lachst. Und so ist es bei uns auch. Wir haben halt gelernt, damit umzugehen, das halt auch so zu tragen. Aber wenn du jetzt echt mal überlegst, du bewirbst dich, du kriegst keinen Job. Und es gibt nachgewiesenerweise, gibt es auch Studien, dass die halt mal Deutsche haben anrufen lassen und dann Kanaken. Bei einem Arbeitsplatz, bei einer Wohnung. Oder zum Beispiel, wenn du Leute kennenlernst oder wenn du auf die Straße gehst. Das hast du jetzt dein Leben lang durchgemacht. Immer wieder. Du gehst in Clubs, nee. Aber du weißt ganz genau, du kommst nicht rein, weil du so aussiehst, wie du aussiehst.
Trotzdem hast du es ja geschafft, das ganz positiv
zu wenden. Ja.
Und 2009, hilf mir, hast du die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen? War es 2009?
2007 war es. Ah, nee, 2009 war das.
2009.
Ja.
Und hast dich dafür dann entschieden, und das glaube ich auch aus Überzeugung, du magst zum Beispiel auch gar nicht mehr, dass man sagt, der deutsch-türkische Comedian.
Ja, weil ich weiß, was die Intention dahinter ist. Verstehst du? Einbürgerung war so, ich musste einen Zettel unterschreiben, dass ich definitiv nie wieder die türkische Staatsbürgerschaft oder einen Pass mir ausstellen lasse. Und sobald ich das mache, erlischt meine deutsche Staatsbürgerschaft. Aber Italiener durften ihre noch behalten. Griechen auch. Verstehst du? Und jetzt kommt's wieder. Dann weißt du auf einmal wieder, hä, warum bei uns nicht? Und jetzt seien wir mal ehrlich, das ist schon seit 30, 40 Jahren. Aber du spielst ja damit, mit diesen Klischees. Du bist dann immer so, ja, mein Pass ist so. Und ich meine, ich bin Deutscher aus Überzeugung. Ich habe einen deutschen Pass. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Manchmal fragt man mich auch so, weißt du, in der Türkei ist irgendwas Politisches, ja, was denkst du drüber? Dann frage ich mich so, hä, warum fragt ihr nicht einen Roberto Capitoni, was er über die Politik in Italien denkt? Warum fragt ihr nicht Kristall, was er über die Politik in Deutschland denkt? Macht man nicht, weil man sagt dann immer, ja, der Türke, dann muss ich, jetzt den fragen wir. Und dann sage ich, ja, ich bin ja Deutscher und mein Nachbar war öfter in der Türkei als ich. Ja. Ich war vielleicht in den letzten 20 Jahren dreimal.
Aber du weißt natürlich, warum das nahe liegt, dich zu fragen, vielleicht ja. über Familie. So. Und du spielst ja damit dann auch.
Ja, es sind so Spielereien dann, ja.
Und ich glaube, da kommst du ja auch mit deiner Comedy dann gut rein. Aber wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, ich werde jetzt Deutscher, nach den Erfahrungen, die sie gemacht haben?
Mein Vater hat gesagt, kannst du mir das aufchecken? Du, für die war es ganz normal. Meine Schwester hatte das ja schon vor mir. Meine ältere Schwester... Also
sind da keine Wunden geblieben, auch bei deinen Eltern?
Nee, überhaupt nicht. Meine Eltern waren, klar, die sind, mein Vater ist ja inzwischen tot, ist verstorben, vor eineinhalb Jahren, möge er in Frieden ruhen. Meine Mama, die hatten ein Kopftuch, aber die waren immer weltoffen, weißt du? Also mein Vater hat auch immer gesagt, ich habe früher Breakdance gemacht, Kampfsport gemacht, weißt du, ich habe Taekwondo-Turniere gekämpft, der hat mich überall unterstützt, wo er, dann habe ich jahrelang gebreakt, dann gerappt und dies und das. Aber er hat immer gesagt, mach etwas, womit du später halt auch eine Familie ernähren kannst. Das war wirklich, das lag ihm immer sehr am Herzen. Ist ja auch lustig, weißt du, für uns war ja Ausbildung, das, was du als Ausbildung gemacht hast, war die Klassifizierung, die du in unserer kleinen Gesellschaft bekommen hast. Zum Beispiel die Gesellschaft in Hausen,
ja.
Stuttgart-Hausen.
Ja.
Wenn ihr zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hast bei einer Versicherung, dann warst du ganz oben. Wenn du aber eine Ausbildung gemacht hast als Maler-Lackierer, warst du auch noch so gut, aber dann gab es so Ausbildung, keine Ahnung, Kfz, dann waren die schon so, okay. Aber das war, weil für uns kam gar nicht in Frage Studium. Also du hast gar nicht in die Richtung gedacht, weil für uns gab es das gar nicht.
Wenn du Ausbildung sagst, du hast ja... Das ist ja auch ein gern genommener Gag, wirst auch oft danach gefragt. Du warst dann Zahnarzthelfer, hast die Ausbildung gemacht, habe ich ja schon gefragt. So in der, nimm's mir nicht krumm, in der türkischen Macho-Welt, ist es dann cool, wenn man dann als Zahnarzthelfer in Hausen aufschlägt?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, das war auch, guck mal, ich hatte ja schlechte Noten damals. Ich war voll Breakdance fixiert in der Schulzeit. Ich war so Breakdance mein Leben. Ich war immer, wenn ich etwas gemacht habe, was mich interessiert hat, war meine Hingabe zu 100% dort. Mhm. Alles andere war für mich immer irrelevant so. Und damals war halt Breakdance für mich das Wichtigste. Ich hatte schlechte Noten, wirklich schlechte Noten. Ich habe Realschulabschluss, ich bin 9. hocken geblieben, 10. wäre ich wieder hocken geblieben und dann mit 3,7 oder so habe ich es gerade noch so geschafft. Mhm. Ich hatte einen sehr coolen Lehrer, Herr Schneider, falls er es hört, I love you, war mein Klassenlehrer damals. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Er hat mir in Mathe eine bessere Note gegeben, weil er zu mir gesagt hat, ich sehe in dir etwas Besonderes, aber ich weiß, dass du das hier, du bist sehr klug eigentlich, also jetzt nicht die, die uns zuhören, nicht, dass ich jetzt von mir selber denke, dass ich intellektuell oder intelligent bin, aber er meint halt, du kannst eigentlich mehr erreichen, nur dich interessiert's gerade nicht. Dein Fokus liegt woanders, deswegen helfe ich dir. Später war ich auf einer Sportschule, ich habe Sport studiert, hatte einen Durchschnitt von 1,3 oder so, weil es mich interessiert hat.
Yeah.
Weißt du, aber die Zahnarzthelfer-Geschichte war wirklich... Ich habe dann halt gesagt, ich bin Laborassistent für Kieferorthopädie bei uns, ja. Weil du wolltest ja immer, dass sich dein Job cool anhört, weißt du?
Aber das wirklich, um das noch kurz mitzunehmen, das wirklich als Zahnarzthelfer gearbeitet. Ich glaube, im Ausbildungszeugnis stand Zahnarzthelferin.
Ja, das ist wirklich so. Viele denken auch, es ist ein Gag oder ich habe das auch mal gepostet auf Instagram, Helferin im Brief, weil es gab hier keine Männer. Also hatten die auch gar keinen Vordruck für Männer. Deswegen, ja.
Und wäre der Job was für dich gewesen?
Auf jeden Fall.
Auf Dauer?
Ja, ein wundervoller Job. Ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt, nach 5 Jahren Berufserfahrung, hättest du ja Zahnmedizin studieren können.
Das kann man sich über die Ausbildung
genau, wenn
und
du
Beruf dann erarbeiten.
Genau, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung machst, 3 Jahre, fertig bist, dann 5 Jahre Zahnarzthelfer bist oder Zahnarzthelferin, dann kannst du danach ein Studium als Zahnarzt oder Zahnärztin anfangen.
Schade, dass es so gut lief bei der Comedy.
Ja, nee, ich hatte Ekzeme vom Zahnarzt. Deswegen.
Warum? Weil wegen der Stoffe, die man mit denen man in Kontakt kommt.
Ja, du machst ja auch Abdrücke und gießt die aus mit Gips und allem drum und dran.
Also das
aber es war geil. Es war echt eine coole Zeit. Mhm. Ja.
Und wie hat sich das vertragen? So ein geregelter Arbeitsablauf und dann ja doch schon recht früh die künstlerische Seite, sei es jetzt Breakdance oder frühe Comedy.
Ich bin 10-gleisig gefahren. Wirklich. Immer. Immer. Ich habe klar, jetzt Zeitungsjunge und so, aber ja, eigentlich, ich habe ja mit Zeitung austragen angefangen, dann war ich beim Schuh- und Schlüsseldienst, habe ich jahrelang gearbeitet, 4, 5 Jahre. Dann habe ich der Operator für Laserdruck, dann war ich Zahnarzthelfer, danach Veranstalter, dann Choreograf, Tanzlehrer, dann später Sportlehrer, Verkaufsleiter, Clubleiter, Comedian, Moderator eigentlich noch mehr, aber ja.
Schauspieler.
Schauspieler, ja.
Aber muss man sagen, das hilft dir übrigens sehr auf der Bühne, finde ich, dass du natürlich ein unglaubliches Gespür hast für Timing, was so aus der Schauspielzeit sicher kommt.
War aber auch wieder Glück. Also ich muss ja wirklich sagen, ich hatte die richtigen Menschen zur richtigen Zeit um mich herum. Mhm. Also ich würde lügen und es wäre auch heuchlerisch, wenn ich das sagen würde, ich habe mir alles selber erarbeitet. Nein, ich hatte zur richtigen Zeit die richtigen Leute in meinem Leben. Günther Brombacher, möge er in Frieden ruhen, Schauspieler am Theaterhaus in Stuttgart. Der kam zu unserer ersten Comedy-Veranstaltung. Ich habe mit Jaus Körderodo, ist einer meiner besten Freunde, der war auch Schauspieler am Theaterhaus, haben wir unsere erste Comedy-Show in der Korsobar gemacht. Mhm. Und das hat der Günther, war dort, hat sich's angeguckt und kam dann zu mir und hat gemeint, eigentlich wärst du die geile Besetzung für den Paul bei Was heißt die Liebe? Ein Aufklärungsstück im Theaterhaus. Mhm. Und ich war so, ja, natürlich. Und ich war miserabel als Schauspieler. Ich habe das ja nicht gelernt, weißt du? Aber die haben trotzdem, auch danke an Werner Schretzmeier hier vom Theaterhaus, dem Intendanten, der es ja immer noch macht mit Herzblut und seiner Frau Gudrun, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Ja.
Und wir hatten ganz am Anfang unseres Gesprächs, hast du gemeint, es ist immer noch diese Ängstlichkeit da, dass das Publikum dir vielleicht auch mal die Liebe entzieht oder dass es nicht funktioniert, dass die nicht mehr lachen. Das klingt aber eigentlich doch alles auch ziemlich selbstbewusst. Du bist in die Tanzschule gelaufen, hast gesagt, ich mache jetzt hier euren Breakdance-Lehrer. Ja. Du bist im Corso, diesem kleinen Club in Stuttgart, auf die Bühne gegangen und hast mit viel Improvisation deine erste Comedy gemacht. Ja, wie geht es nebeneinander, diese Ängstlichkeit und dann aber doch auch die breite Brust?
Ja, weil, guck mal, die Geschichte in der Korsoba, wir wurden ja gezwungen. Also ich habe nicht gesagt...
Mit Geld?
Nee, wirklich, also der Freund, der Tolga, auch hier wieder, richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Der hat einfach Flyer gedruckt und Plakate gemacht und hat gesagt, Jaus und Özcan, weil wir immer Geschichten erzählt haben, als ich in der Marshallbar als Barkeeper gearbeitet habe. Wir haben nach Feierabend halt immer Geschichten und der Tolga und seine Schwester haben auch dort gearbeitet. Hat er gemeint so, Alter, du musst unbedingt mal Comedy machen mit dem Jaus. Und wir waren so, ja, ja, ist gut jetzt. Weil wir kannten ja Comedians aus dem Fernsehen und waren so, Alter, wir erzählen hier Geschichten nach Feierabend. Willst du jetzt sagen, wir sind wie Comedians, die da auf der Bühne? Quatsch, dann hat er einfach Flyer gedruckt. Er hat uns gezwungen eigentlich. Mhm. Und dadurch bin ich erst auf die Bühne. Aber klar hat man Mut, aber man hat ja auch immer Ehrfurcht und Angst. Also... Yeah. Ich liebe das, was ich mache. Und ich glaube, es ist ein Trauma aus meiner Kindheit. Ich wollte jemand Bedeutendes sein, weil ich habe letztens wirklich so drüber nachgedacht, warum wollte ich eigentlich immer, warum bin ich so extrovertiert, warum bin ich so in den Vordergrund und so. Bis ich gemerkt habe, ich konnte mich ja mit nichts profilieren damals. Ich hatte keine Markenklamotten. Ich war halt der Türke. Meine Mutter hat mir die Haare geschnitten. Also eigentlich so Fail auf voller Linie. So. Weißt du, also wenn du so als Kind keine Markenklamotten, du kannst dich nicht... Und dann war ja auch ein magischer Moment. Ich habe in der Schule mal was Lustiges gesagt. Alle haben sich zu mir umgedreht und gelacht. Und das war so ein Magic Moment. Und da habe ich gemerkt, man muss... Menschen lachen zu bringen, du kriegst Aufmerksamkeit. Aber dann später habe ich immer gedacht, weißt du, meine Freundin hat damals Schluss gemacht mit mir, mit 13, 14. Und ich habe dann, es ist jetzt kein Witz, ich habe dann gedacht, ich muss berühmt werden, dass sie zu mir zurückkommt.
Damit sie sagt, das war ein Riesenfehler, dieses Goldstück gehen zu lassen.
So Breakdance habe ich damals, dass ich ein berühmter Breakdancer werde, da war ich 14 oder so. Aber das immer die Unsicherheit hat mich zu dem gebracht.
Und glaubst du, das wirkt heute noch nach?
Bestimmt. Also klar, weißt du, wenn man jemanden sieht, der auf die Bühne geht. Lustigerweise ist, viele Comedians haben immer in der Jugend und Kindheit sowas Schweres durchgemacht. Mobbing, kamen aus einfachen Verhältnissen. Bastian Bielendorfer, mit dem ich Bratwurst und Baklava mache, war Lehrerkind. Dem ging sozial... Hatte der also finanziell gut aufgestellt. Eltern waren Lehrer, fettes Haus. Der wurde aber gemobbt ohne Ende in der Schule. Und dann hat er halt einen Mechanismus aufgebaut. Was kann ich sagen, damit, wenn jemand mich fertig machen will, dass ich sofort eine Antwort habe? Mhm. Kristall kommt aus einfachen Verhältnissen, in Hamburg groß geworden. Felix Lobrecht ist als einziger Deutscher in Neukölln aufgewachsen, wurde dort immer runtergemacht. Jeder hat irgendwie irgendwas so...
Ich höre es tatsächlich nicht zum ersten Mal auch in diesem Raum, dass genau da so eine, das heißt jetzt von den Eltern zu wenig Unterstützung oder es hat so das Fundament gefehlt, nicht geliebt oder so und dass man dann extra viel tut, um das irgendwie auszugleichen und da so bei sich anzukommen. Wie machst du es jetzt bei dir zu Hause? Du hast zwei Kinder.
Ja.
Ich nehme mal an, du wirst versuchen, die zu stärken.
Ja, ich versuche meinen Kindern halt mitzugeben, dass ihre Persönlichkeit wichtig ist und ich glaube, das merken die auch und das alles andere, manchmal versuchen die auch Witze zu machen, schießen auch ein bisschen über die Grenzen hinaus. Und dann sage ich auch immer, merkt euch immer eins, es ist nur witzig, wenn es beide witzig finden. Mhm. Also nicht nur, wenn ihr das lustig findet. Und ja, ich versuche denen halt so viel wie möglich mit auf den Weg zu geben. Aber ich meine, unser Job ist halt, ja, wie soll ich dir sagen, ist Fluch und Segen zugleich. Du bist die ganze Zeit unterwegs. Mhm. Darüber geht's auch in der Show Jackpot. Also, was ist denn Jackpot? Ich habe meinen besten Freund, habe ich in den letzten 10 Jahren vielleicht 6, 7 Mal gesehen.
Also wenn du Jackpot dann quasi mit Glück oder der Frage gleichsetzt, was ist Glück im Leben? Ich meine, du als Familie habt ihr, glaube ich, zu 5 in einer Einzimmerwohnung gelebt, als es angefangen hat. Jetzt wirst du ein paar Zimmer mehr haben, nehme ich an.
Ja, 2.
Respekt.
Ja. Nein, aber es ist natürlich schon die Frage. Ich meine, ihr hattet ganz, ganz wenig und du hast auch gesagt, als Schüler keine Markenklamotten und immer so ein bisschen eigentlich hinterher gehechelt. Dann aber hat man mal Markenschuhe, dann sagen die, siehst aber immer noch scheiße aus.
Dankeschön.
Also ist schwierig natürlich und du holst es eigentlich nie auf. Jetzt geht es dir wirtschaftlich sicher gut. Bist du jetzt näher am Glück?
Nee, überhaupt nicht. Die Definition, weißt du, wer Reichtum will, der braucht Zufriedenheit. Mhm. Du kannst morgens aufwachen und kannst sagen, hey, ich habe Brot, bisschen Käse, Oliven, Killer. Oder du kannst morgens aufwachen und sagen, nur Humor, Kaffee, wo ist der Champagner? Verstehst du? Mhm. Es hängt immer davon ab. Und ich merke zum Beispiel, klage ich auf die Bühne, Özcan Kosa, mein Name ist Özcan Kosa. Aber ich gucke in die WhatsApp-Gruppe mit meinen Cousins, ey, die sind grillen. Mhm. Und dann siehst du das halt und du sagst, ja, hey, viel Spaß.
Ja, wieder nicht dabei, weil du hast ja gerade gesagt, das Leben ist,
seit
du bist wahnsinnig
dabei.
Viel unterwegs und da fehlt dann das, was andere haben im
Alltag. Und du bist immer alleine, weißt du, du musst ja halt echt überlegen. Guck mal, du gehst, wenn ich jetzt meinen Tagesablauf, ich steige in mein Auto, ich habe einen Tourbegleiter, einen Fahrer, manchmal fahre ich mit dem Zug, dann fährst du erstmal ins Hotel, kommst an, 14, 15 Uhr, Check-in, von dort gleich zur Location, Soundcheck, dann wartest du 2 Stunden oder 2,5 Stunden, du isst dann noch vor Ort was. Und dann wartest du in deinem Raum, in deinem Backstage. Mhm. Aber dann bist du halt alleine. Mhm. Fokussierst dich, bist vielleicht noch müde von der Fahrt, manchmal fährst du 4, 5 Stunden. Dann gehst du auf die Bühne und dann bist du der Star. Mhm. Alle klatschen, wow, du bringst die Leute zum Lachen, du hast so ein geiles Gefühl. Danke Leute, schönen Abend noch. Postest dein Video, steigst ins Auto, fährst ins Hotel und sitzt erstmal alleine da. Likest ein paar Sachen durch. Isst vielleicht noch Pizza und dann gehst du pennen. Wachst morgens auf, fährst in die nächste Stadt. Das ist nicht Sex, Drugs and Rock'n'Roll, weißt du, so wie man denkt. Viele denken immer, geil, der ist in Berlin, der ist dort. Du siehst nichts von der Stadt. Mhm. Du machst gar nichts.
Ist es trotzdem noch dein Traumberuf?
Natürlich, weil ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen.
Also sind es die 2 Stunden auf der Bühne?
Ja.
Und die wiegen so viel dann auf oder kommt man irgendwann ins Zweifel und sagt,
wenn wir 2 zusammen weggehen würden, ich würde versuchen, dich zum Lachen zu bringen.
Das würde dir auch gelingen,
ja, garantiert. Ja, aber wirklich, das ist so, das ist meine Energie, das ist meine Droge. Ich mache das überall. Auch wenn ich bei der Bank bin, wenn ich an der Tankstelle bin, ich versuche meistens, wenn ich nicht in Hektik bin oder so, Entschuldigung, ich versuche die Menschen zum Lachen zu bringen.
Dabei ist doch nichts schlimmer, als du gehst auf eine Party und dann sagst, ah, Özcan ist da, der ist immer so lustig.
Ja, das ist
mach mal,
geforderte,
sei mal witzig.
Genau, geforderter Humor ist nie gut. Mhm. Ja, das ist, darüber habe ich auch eine Nummer. Mach mal.
Oh, heißt
weil
die
du
so?
Comedian bist, ja. Weil Du sagst ja zum Urologen auch nicht, mach mal. Weißt du?
Nicht auf der Party.
Genau.
Aber freiwillig ist es schon dein Antrieb, absolut, dass du sagst, die Leute sollen lachen. Ja.
Ich hasse es aber zum Beispiel, wenn ich irgendwo privat bin. Mhm. Hey, Özcan, mach doch mal kurz. Hey, geh doch mal kurz auf Bühne. Nee. Mhm. Weißt du, nein, das kommt doch nicht spontan, das ist doch voll gestellt gerade. Mhm. Oder lasst uns doch einfach genießen. Ich stehe doch mein Leben lang irgendwie im Mittelpunkt, aber es geht doch gerade gar nicht um mich. Weißt du, wir sind hier gerade auf der Geburtstagsfeier von XY. Es geht um XY. Ja. Ich bin einfach nur ein Gast. Und es geht um die Person. Mhm. Ich gehe hin, halte ich mich zum Beispiel zurück. Mhm. Weil egal wie bekannt du bist in deiner Welt bekannt. Aber in dem Moment tauchst du in eine andere Welt ein und es geht um diese Welt, in der du gerade bist. Mhm. Und das musst du respektieren. Das ist so auch ein Kodex, den ich für mich selber habe.
Mich freut es, dass wir so ernsthaft reden können, weil manchmal ist es ja auch so, dass die Comedians aus ihrer Rolle nicht mehr rausfinden oder auch nicht mehr rausfinden wollen.
Ja, ich habe voll ernst mit dir gesprochen die ganze Zeit.
Ja, aber deswegen erfahren wir auch was über dich und nicht über deine Rolle. Ich finde es schön. Trotzdem fragt man sich, also ich frage es nochmal, weil es jetzt vorher schon so klang, so diese Einsamkeit und dieses Familienfeindliche auch, wie gesagt, du bist Familienvater, wahrscheinlich ist es schwierig da. Das
ich
so,
dachte, du willst gerade sagen, und du bist familienfeindlich.
Nein, du bist familienfeindlich, der Beruf ist familienfeindlich. Ja. Das wirst du gemerkt haben, dass man vielleicht doch irgendwann sagt, komm, das ist jetzt das fünfte Programm, ich spiele es noch.
Nee.
Und dann überlege ich mir was anderes?
Das weiß ich nicht. Nee, da gebe ich dir recht. Mhm. Ich habe in meinem Leben immer das gemacht, was mich entweder mega interessiert hat oder weil ich voll neugierig bin oder weil ich das machen wollte. Ich habe Angst. Natürlich, ich denke mir auch manchmal, vielleicht sage ich morgen Landschaftsgärtner. Da mache ich das aber auch.
Dann sagt aber keiner Özcan Kosa, sondern dann heißt jetzt Özcan auch.
Aber darum ging es. Ich guck mal, Erfolg und all das, der Verdienst, das ist ein Nebenprodukt von dem, was du machst, wenn du es liebst. Guck mal, ich war damals Breakdancer, ich war deutscher Meister. Wir hatten Auftritte, wir waren unterwegs, United B-Boys und auf einmal, wumm, hat uns keiner mehr eingeladen. Wir waren auf keinem Battle mehr, weil dann kam die junge Generation. Mhm. Und auf einmal diese Mietwagen, Hotel und bla bla, alles war weg. Wir waren ja Wochenendstars. Und es war auf einmal weg. Und habe ich gemerkt, alles ist vergänglich.
Und die Angst hast du jetzt auch? Also wenn du irgendwann mal sagst, ich mag nicht mehr, ist natürlich was anderes, ja, als wenn es plötzlich heißt, oh, Özcan Kosa, den lieber mal nicht mehr buchen. So.
Ja, oder man sagt, hey, es sind junge Leute. Natürlich, aber das ist ja auch der Gang der Zeit, verstehst du? Also Fußballer, Turner, jeder hat das ja, weißt du, Entertainer, sogar Harald Schmidt, weißt du, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk war the Godfather of Television damals. Es gab gar keine Möglichkeit zu sagen, es wird nie ein deutsches Fernsehen ohne Thomas Gottschalk geben, aber es gibt's jetzt.
Ob es ein besseres ist, ist die Frage.
Ja, das ist die Frage, aber alles verändert sich und das, was irgendwann hochgeht, geht auch wieder runter. Mhm. Überall. Wasser, Schall, auch in der Physik, weißt du? Es sind immer Ausschläge und so ist auch unser Leben, auch unsere Karriere.
Aber macht's Angst?
Nee. Guck mal, mein Vater ist vor 1,5 Jahren gestorben. Was ich da mitgenommen habe, ist einfach, dass er zu mir gesagt hat, mach alles in jungen Jahren. Ich habe gemerkt, wenn ich reisen will, dann mache ich's jetzt. Weißt du, ich warte nicht bis zu meiner Rente, um zu sagen, ich genieße dann mein Leben. Natürlich, die Umstände sind extrem schwer. Und es wäre jetzt wirklich unfair, wenn ich sagen würde, ja, das sollte jeder machen. Auf gar keinen Fall, weil nicht jeder die Möglichkeit hat. Mhm. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich weiß es. Aber ich habe gemerkt, mein Vater hat darauf hingearbeitet. Er hat sein Leben lang geackert, hat gesagt, dann habe ich Rente. Und dann 2 Jahre später ist er gestorben. Und deswegen genieße ich jeden Tag. Und manchmal schreibe ich sogar abends den Leuten, ich liebe dich. Kumpel so, hey, du bedeutest mir viel. Mein Cousins, hey, ich habe euch alle lieb. Du weißt nie, wann dein letzter Tag ist. Mhm. Deswegen genieß jeden Tag, aber mach auch nicht Sachen, die du am nächsten Tag bereust. Guck dir am nächsten Tag, guckst du in den Spiegel. Weißt du, meine Aufgabe ist es manchmal auch, auf der Bühne zu sein und genau Leute auch von gewissen Dingen abzulenken. Weißt du? Die Welt zu vergessen.
War es so, dass du nach dem Tod deines Vaters relativ schnell wieder auf der Bühne standst? Ja. Eben aus dem Grund, weil du sagst, die Leute wollen vielleicht von solchen Ereignissen abgelenkt werden. Ja, und dann ist es meine Aufgabe, da auch zu liefern.
Ja, Selbstmitleid ist ja auch immer, weißt du, ich könnte jetzt zu Hause sitzen und sagen, ja, es geht mir so schlecht und ist alles, nein. Mhm. Warum denn? Da hockt vielleicht einer, beide Eltern sind krank. Und er sagt, es klingt jetzt wirklich hart, mein Vater hatte Krebs. Dann haben sie hier gesagt, sie können nichts mehr tun. Mein Vater saß vor mir im Bett, das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Er saß da, er hat seine Fingernägel so... Mhm. Der hat es verstanden, was die Oberärztin gesagt hat. So. Weil die Chemo hat super gut funktioniert, aber dann auf einmal von heute auf morgen haben die gemeint, die Werte gehen komplett runter. Und dann hat er gesagt, frag mal, ob wir in die Türkei dürfen. Da sind wir in die Türkei und es waren dann noch seine letzten 2-3 Wochen. Irgendwann hieß es so, hey, alle sollten kommen, es neigt sich dem Ende zu. Und ich war natürlich die ganze Zeit dabei. Aber dann waren meine Cousins, sind gekommen und haben mir so einen richtigen Halt gegeben. Aber wir haben dann im Wohnzimmer Monopoly gespielt und gelacht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, oh, ich krieg gerade Gänsehaut, wie sehr mir das geholfen hat. Verstehst du? Mhm. Es hat mir, das war meine Medizin in dem Moment. Weil ich bin verrückt geworden. Krankenhaus das, Arzt sagt das, hier, Behandlung, wir müssen jetzt das noch machen. Er braucht noch eine Drainage. Verstehst du? All diese Sachen und auf einmal, und ich lag die ganze Zeit neben meinem Vater, ich habe seine Hand gehalten, meine Schwestern auch, weiß meine Mama auch. Aber diese kurze Pause war Medizin. Mhm. Und danach war es für mich aber auch Medizin, als ich wieder auf der Bühne stand oder wieder einen Podcast gemacht habe. Es hat mich abgelenkt.
Ja.
Es hat mir Kraft gegeben und es hat mich sehr viel Zeit gekostet, das wieder zu verarbeiten. Also ich hatte Taubheitsgefühle in meinem Gesicht, posttraumatische Belastungsstörung.
Es hat sich körperlich dann ausgewirkt.
Ja, ja, natürlich. Aber ich habe es alles wieder in den Griff bekommen. Und deswegen glaube ich auch so, Lachen, man sagt immer, Lachen ist die beste Medizin.
Mhm. Es ist wirklich was dran.
Ja. Ne? Es ist wirklich so dieser Ausgleich und es ist so wie Yin-Yang, ja, wie eine Waage. Weißt du, auf der anderen Seite sage ich auch immer, ich lasse meine Emotionen laufen. Wenn ich weinen wollte damals, ich war immer so, nein, ich bin jetzt, ich muss jetzt meine Schwestern, meine Mama, muss ich Kraft geben. Aber da habe ich gemerkt, nein, Mann, ich weine jetzt. Mhm. Ist egal, ob ich ein Mann bin oder ob ich eine Frau bin. Mhm. Weißt du, Trauer kennt kein Geschlecht, Trauer kennt einfach Trauer. Und da habe ich geweint. Und Lachen hat mir sehr geholfen in der Zeit. Und es hilft mir immer noch. Und ich glaube, es wird auch vielen Menschen da draußen helfen.
Du schaffst es auf ganz besondere Art, finde ich. Ein Comedian, der Haltung zeigen kann, der auch aus seinem Leben erzählt und der es, glaube ich, wirklich genießt, die Menschen zum Lachen zu bringen.
Dankeschön.
Jackpot heißt das neue Programm. Ich danke dir, dass du heute...
Wir sind schon
heute,
durch. Geil.
Ja, okay, krass. Ich danke dir wirklich, dass du heute... ganz du warst,
ja,
und dass wir nicht erstmal die Rolle quasi beiseite schieben, nee, mussten.
Danke dir, mein Lieber, für deine tollen Fragen. Man muss ja, weißt du, manchmal hast du Gespräche und dann passiert genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich weiß, dass mein Gegenüber will auf diesen einen Gag raus. Hier hast du einfach Platz geboten für den wahren Özcan. Dankeschön.
Den wollte ich kennenlernen. Ja. Vielen Dank, ja, und alles Gute für die Tour.
Danke. Und jetzt Koks und Nutten.
Mach's gut,
mein Lieber. Dankeschön.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.